Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
In der Spätphase der Weimarer Republik versammelten sich die Vertreter von Film und Fotografie regelmäßig an verschiedenen Orten zu einer Fachmesse, die abgekürzt wurde als FIFO. Ein Vorläufer war die KIFO, Kino und Foto, die vom 25. September bis zum 4. Oktober 1925 am Berliner Funkturm stattfand. Als große Leistungsschau der beteiligten Industrien lockte sie auch den Korrespondenten der Altonaer Nachrichten, Friedrich Huth, an, dessen Bericht am 5. Oktober abgedruckt wurde. Spannend ist, dass es bei dieser Messe nicht nur um den neuesten Stand der Technik ging, sondern vielmehr auch ein Blick zurückgerichtet wurde auf die Frühphase des Kinos, auf das sogenannte Attraktionskino auf Jahrmärkten. Frank Rieder hat sich für uns zwischen der Vergangenheit und der Zukunft 1925 auf der Messe herumgetrieben.
Die Kino- und Fotoausstellung in Berlin von Friedrich Huth. Die Kino- und Fotoausstellung 1925, in abgekürzter Form allgemein als KIFO bezeichnet, wurde am Freitag, den 25. September, in den Berliner Ausstellungshallen am Kaiserdamm eröffnet. Für die Größe und Bedeutung dieser Ausstellung spricht schon die Tatsache, dass das Haus der Funkindustrie für die Aufgabe der Schau nicht ausreichte und die neue Autohalle hinzugenommen werden musste. Außerdem ist viel Interessantes auf dem Freigelände aufgebaut, so zum Beispiel eine Jahrmarktsbude, der alte Groschen-Kientop, der vor etwa 30 Jahren auftauchte und als Theater der lebenden Fotografien auf allen Jahrmärkten ein nicht geringes Aufsehen erregte. Selbstverständlich fehlt auch hier der Ausrufer und die große Drehorgel nicht, und wir sehen hier, was wir vor 30 Jahren als großes Wunder anstaunten. Höchst unangenehm flimmernde Filme, eine von Pferden durch die Straßen gezogene neue Lokomotive von Borsig, Arbeiter, die aus einer Fabrik kommen, ein bewimpeltes Schiff, einige Personen in einem Boote und dergleichen mehr, alles so unvollkommen, dass auch nicht die Züge eines einzigen Gesichts zu erkennen sind. Und die Bewegungen der Menschen, Tiere, des Dampfschiffes, des Eisenbahnzuges sind so unnatürlich langsam, dass der Ausrufer zu allerlei scherzhaften Äußerungen Gelegenheit findet. Von der Jahrmarktsbude zum Filmpalast, welche enorme Entwicklung in 30 Jahren. Ursprünglich ein Mittel zur Volksunterhaltung und Volksbelustigung, hat sich der Film immer mehr zu einem Werke der Kunst, zu einem der vollkommensten Mittel der Wissenschaften und der Volksbelehrung, zu einem höchst wertvollen Werkzeug der Technik entwickelt, aber auch zu einem Propagandamittel von außerordentlicher Werbekraft. Es darf hier aber vor allen Dingen die große wirtschaftliche Bedeutung der Filmindustrie nicht vergessen werden. Rechtsanwalt Dr. Plugge wies als Vertreter der Spitzenorganisationen der deutschen Filmindustrie am Tage der Vorbesichtigung der Messe darauf hin, dass sich die Filmindustrie an dieser großen Ausstellung trotz der jetzt so schwierigen wirtschaftlichen Lage beteiligt habe, da gerade in der kommenden Gesetzgebungsperiode schwerwiegende Entscheidungen für die Industrie zu erwarten seien, so das neue Lichtspielgesetz und die Neuregelung der Lustbarkeitssteuer. Es gelte vor allen Dingen zu betonen, dass die Frage der Existenz einer kräftigen deutschen Filmindustrie nicht nur eine Frage der Rentabilität der großen Filmfabriken sei, sondern dass von ihrem Wohlergehen kulturelle, politische und besonders auch wirtschaftliche Dinge abhängen. Man solle endlich aufhören, den deutschen Film mit Sondergesetzen zu belasten, die sich stets nur zum Vorteil der ausländischen Industrie auswirken. Leider wird der Inlandsmarkt für deutsche Filme unnötig eingeengt durch die übertrieben hohen Lustbarkeitssteuern, welche die Gemeinden erheben. Es ist ganz einleuchtend, dass die starke Inanspruchnahme der Gemeinden nach dem Kriege dazu geführt hat, unter anderem auch das Kino zu einer ergiebigen Steuerquelle zu machen. Es ist aber doch wohl zu berücksichtigen, dass übertrieben hohe Lustbarkeitssteuern höchst nachteilig auf die deutsche Filmindustrie wirken, ihre Steuerkraft vermindern, so dass die auf der einen Seite errungene Summe auf der anderen wieder verloren geht. Es ist daher ganz richtig, wenn ein Volkswirtschaftler betont, bei Bemessung der Lustbarkeitssteuern für die Lichtspieltheater sollten die Kämmerer und Stadtverordneten immer bedenken, dass sie nicht nur Lustbarkeit und Luxus besteuern, sondern indirekt auch den deutschen Filmexport. Im Funkhause ist die eigentliche Ausstellung der Filmindustrie sowie der Kino- und fototechnischen Industrie untergebracht, während die neue Autohalle mannigfachen Vorführungen zu dienen hat. Die großen deutschen Filmhersteller haben sich in überaus reichem Maße an der Ausstellung beteiligt. Wenn wir das Funkhaus durch das mittlere Eingangsportal betreten, so sehen wir vor uns das mächtigste Objekt der Ausstellung. Es ist der Drache der Ufer aus dem Nibelungenfilm. Für alle, die diesen Film gesehen haben, ist es gewiss höchst interessant, das Ungetüm hier in Natura zu erblicken und sich zu unterrichten, in welcher Weise die Glieder dieses gewaltigen Körpers in Bewegung gesetzt wurden. Wer aber etwas von der Technik der Ausstellungen versteht, wird sofort erkennen, dass es nicht richtig war, die Halle durch diesen auf einem Postament ruhenden mächtigen Tierkörper in zwei scharf getrennte Teile zu zerlegen, um nur dem Publikum eine Sensation zu bieten. Der Drache bildet in dieser Ausstellung eines der unangenehmsten Verkehrshindernisse. Im Übrigen gehören aber die Stände der Ufer zu den interessantesten der Ausstellung. Sie zeigen unter anderem Szenerien aus den verschiedensten Großfilmen dieses größten europäischen Filmkonzerns, viele Modelle und Künstlerentwürfe, Kostüme, Darstellermasken und dergleichen mehr. Alles, was irgendwie zum Film oder zum Foto gehört, ist in dieser Halle vertreten. Modelle zu Filmszenerien, Kino- und Fotoapparate, Chemikalien, dann Rohmaterialien, ferner Lampen, Dekorationen, Ausstattungen. Man gewinnt einen fast lückenlosen Überblick über das hohe Können der deutschen kinotechnischen und fototechnischen Industrie, denen sich die optische Industrie mit ihren bedeutendsten Vertretern würdig anreiht. Auf der Galerie stellen in geschmackvoll dekorierten Ständen die Amateurfotografenvereine durch ihre Zentralorganisation, dem Bund Deutscher Amateurfotografenvereine, aus. Darin schließen sich Ausstellungen des Bundes Deutscher Lehrfilmhersteller, des Berliner Fotografenvereins und der Berliner Fotografeninnung, der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner und des Zentralverbandes Deutscher Fotografenvereine und Innungen. Außerordentlich interessant sind die Stände, die den fotografischen Geschmack im Wandel der Zeit illustrieren, sowie die Geschichte der Fotografie und der Kinematografie betreffen. Hier sieht man Aufnahme- und Projektionsapparate aus den ersten Anfängen des Films, Muster der ersten Filme, die noch sehr mühevoll und umständlich hergestellt wurden, an die vollkommenen Einrichtungen, wie sie in einem anderen Teile der Halle, namentlich Karl Geyer Maschinen- und Apparatebau GmbH Berlin bzw. die Karl Geyer Filmfabrik in Neukölln ausgestellt hat, war noch nicht im Entferntesten zu denken. An einer Wand sehen wir historische Plakate, Ankündigungen eines der ersten Wanderkinos sowie die ersten Filme. In technischer Hinsicht gehört zu den interessantesten Dingen, welches die Ausstellung bietet, die Entwicklung des Films nach vollendeter Aufnahme in der Darstellung der Karl Geyer Filmfabrik. Das in der Kassette verwahrte Negativ wird in einem Dunkelraum auf Rahmen gespannt, entwickelt, fixiert, gewässert und auf großen je 400 Meter Film fassenden Trommeln getrocknet, die sich über Heizflächen drehen. Während ein Probeabzug dem Regisseur zur Prüfung des Szenenbildes übersandt wird, bleiben die Negative in feuersicheren Tresoren der Filmfabrik bzw. dem Filmlagerhaus, das Kammern mit einem Fassungsvermögen von je 2000 Kilogramm Film enthält. Vom Regisseur werden die Probekopien genau in der Weise geschnitten und zusammengestellt, wie sie im Kinotheater vorgeführt werden. Es fehlen aber noch die Titel. Diese werden in einer besonderen Abteilung hergestellt, die aus einer umfangreichen Druckerei mit reichem Schriftmaterial und der Titelfilmerei besteht, in welcher die Druckvorlagen auf den Kinofilm übertragen werden. Wenn die Titel eingeklebt sind, ist die Musterkopie fertig, die nun als Vorbild für die weiteren Abzüge des Negativs dient. Nun erst kann die Hauptarbeit der Filmfabrik, die Herstellung der für die Kinos benötigten Kopien, beginnen. An besonders konstruierten Arbeitstischen mit Drehtürmen zum Aufhängen und Aussuchen der einzelnen Negativteile werden diese genau nach der Musterkopie geschnitten und zusammengeklebt. Für jeden einzelnen Teil wird die angegebene Lichtintensität festgestellt und endlich werden Kartonschablonen gestanzt, durch welche beim serienmäßigen Kopieren die Lichtintensität der Kopierautomaten geregelt wird. In der Karl Geyer Fabrik existieren zum Beispiel 32 automatische Kopiermaschinen, von welchen jede von einer Arbeiterin bedient wird. Dieser Raum hat keine Fenster, denn Staub und Schmutz, die von außen eindringen können, sind die schlimmsten Feinde der Kopierarbeit. Die Luft wird durch Ölfilter gereinigt, hereingepumpt und ständig erneuert. Die auf den automatischen Kopiermaschinen hergestellten Positive haben nun die Entwicklung durchzumachen. Eine der großen Filmrollen nach der anderen passiert in diesem rot erleuchteten Raume die Entwicklungs- und Fixierungsbäder, die durch automatischen Chemikalienzusatz in gleichmäßiger Beschaffenheit erhalten werden. Es ist dies der letzte Dunkelraum und nun braucht der Film das Licht nicht mehr zu scheuen. Er gelangt durch Wässerung und Färbung schließlich in den Trockenschrank. Inzwischen sind auch die Titel fertiggestellt, sie werden in der Kleberei in die Kopien eingeklebt, die nun in Kartons verpackt zum Filmverleiher wandern. In der neuen Autohalle ist eine Art Kunstausstellung eingerichtet worden. Sie bringt Filmkunst in der verschiedensten Form. Entwürfe in Kostüme, Skizzen für Szenerien und Dekorationen unserer größten Filme. Hier sind auch das Ausstellungsatelier und das Ausstellungskino untergebracht. Im Atelier werden an jedem Nachmittag Aufnahmen zu kommenden Großfilmen mit bekannten Filmschauspielern und Schauspielerinnen gedreht, denen das Publikum beiwohnen kann. Zum Teil werden die aufgenommenen Szenen bereits am Abend im Ausstellungstheater gezeigt, das mit seiner 75 Quadratmeter großen Vorführungsleinwand auch die bisher größte Projektionsfläche aufweist.
Eine Übung am Reck, ein russischer Tanz, ein Jongleur, ein boxendes Känguru, eine menschliche Pyramide. Was ist die heutige Attraktion? Ein spektakuläres Podcast-Projekt mit schon über 1950 Folgen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.